Oh Mann, ich hätte es besser wissen müssen. KIs können einfach nicht zählen. Ich war ein bisschen faul und habe unser Transkript über eine KI laufen lassen und habe gesagt, zählen wir mal, wie oft das Wort tatsächlich gefallen ist, weil wir ja im Dezember diesen Challenge haben. Jedes Mal, wenn das Wort fällt, muss derjenige 5 € spenden, noch laufen. Und was soll ich sagen? Die KIs haben sich alle verzählt. Die Daten stimmen einfach überhaupt nicht. Deswegen habe ich jetzt von Hand nachgezählt. Im Dezember waren es bei mir 16 Mal, beim Tobi 22 Mal nach dieser Folge. Und wir werden jetzt auch jetzt immer einen Zwischenstand geben, der von Hand nachgezählt wurde. Ich kann euch aber sagen, die jetzige Folge, die ist sehr unterhaltsam und sehr spannend und ich bin da ganz unvoreingenommen, aber ich wünsche euch immer viel Spaß beim Hören.
Ich glaube, es hackt. IT-Sicherheit für alle, außer Nerds. Mit Rüdiger Troost und Tobias Schrödel.
Hi Tobi.
Hi Rüdiger.
Du, wir waren jetzt ja ein paar Tage oder wir waren jetzt öfter unterwegs und haben zusammen an einem Rechner gesessen, haben auf Bildschirme gestarrt, was wir normalerweise in dieser Remote-Aufnahmesituation nicht machen. Ich muss sagen,
Ja.
ey, das triggert mich. Das triggert mich. Du weißt ja, du bist ja der Opa, den ich nie hatte, gell? Aber wenn ich das sehe, wie du mit deinem Laptop umgehst, da kriege ich das große Kotzen. Wirklich. Also,
Wieso?
nochmal, du hast ein MacBook, das ist kein Touchscreen. Man muss da nicht mit seinen Fingern drauf touchen die ganze Zeit.
Ja, aber man kann es festhalten. Also
Ach,
rumtragen.
ey, das schaut aus. Das schaut aus. Das ist wirklich, das ist eine Frechheit. Also Steve Jobs wird sich im Grabe umdrehen, wenn er sieht, wie du mit deinem MacBook umgehst. Ohne
Der
Scheiß.
rotiert wahrscheinlich. Aber ich habe keine Lust, mir irgendwie so ein Mikrofasertuch von Apple für 52 € oder sowas zu kaufen. Ich habe andere Mikrofasertücher. Guck mal hier, pass auf. Warte, Schublade
ja,
auf.
Aber offensichtlich benutzt du ja nicht, weil der Screen,
ein
der ist
Tuch.
so verschmiert. Sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen.
Das hier ist das Beste. Das ist so ein Autoschwamm. Kennst du die?
Ja.
Mit so einmal Lederseite und einmal so Antifusseltuch. Damit geht das ganz gut. Aber ich gebe zu, ich mache es zu selten.
Ja, du machst
Aber
das offensichtlich nie. Also
ich
das
mache
triggert mich.
einfach
Also ich musste das
heller.
jetzt. Ja.
Ich mache einfach heller.
Ja. Das muss jetzt einfach raus. Also der Einstieg ist mit Fettfingern, aber gut, das muss jetzt einfach
Okay, pass auf,
raus.
ich mache mal eine kleine Notiz. Show Notes, Foto, Bildschirm.
Ja,
Ich fotografiere das mal ab,
mit
wenn es geht.
ja, mach das mal.
So, und
mach
dann
das mal.
kann jeder sagen, wie seine ausschaut, weil ich bin sicher, dass es bei den meisten nicht anders ausschaut. Bei meinem Sohn, ehrlich gesagt, ich glaube, der wird mir die Finger abhacken, wenn ich auch nur in die Nähe seines Bildschirms käme
Genau.
mit meinen Fingern.
Ja, also das ist bei uns im Haushalt auch, wenn Bildschirme, Fernseher oder sowas angefasst werden, dann rastet der Vater aus, sage ich. Das ist wirklich, also das ist ganz, ganz schlimm. Und ich weiß noch, und da siehst du jetzt, wie schlimm das ist, ich habe mir nach meiner Ausbildung ein sehr teures Notebook gekauft. Das muss so 2001, 2002 gewesen sein. Da gab es ein Toshiba-Notebook. Also ein Gaming-Laptop war das schon, also hat schon ein bisschen Power gehabt. Und für 1.000 € mehr, also wirklich signifikantes Geld, hast du ein größeres Display bekommen mit höherer Auflösung. Habe natürlich gesagt, hey, Display ist das Wichtigste, das kaufe ich. Und dann habe ich das natürlich gehegt und gepflegt. Niemals hat ein Finger dieses Display gesehen. Und dann weiß ich noch, dann saß ich im Schulungsraum mit einem Kollegen, dem Stefan. Ich weiß nicht, ob er es hört. Stefan, ich weiß es immer noch. Und da hat er mir mitten auf dem Bildschirm mit seinem Finger einen Fingerabdruck drauf gemacht.
Ja, der hat dir was gezeigt, oder? Guck mal
Ja,
da.
genau. Oh.
Ja.
Ja. Schau mal hier, SSH. Ja. Ja, ich sehe es auch so. Also 25 Jahre her, der sitzt immer noch
Ja.
tief. Naja.
Ich muss auch sagen, ich glaube, wenn ich jetzt dieses ganz neue MacBook hätte mit dieser Anti-Spiegel-Oberfläche, die super geil ausschaut, also ich habe die ja leider nicht. Da würde ich vielleicht auch vorsichtig sein. Also die schaut schon richtig spacig aus. Das ist so ein bisschen Star Wars-like, finde ich.
Ja, ist schon cool, ist schon cool.
Und die muss
Aber
in praller Sonne auch völlig geil sein.
ja, aber das ist natürlich, das haben wir dann nächstes oder übernächstes Jahr, wenn die ein bisschen günstiger
Ja.
geworden sind und ein bisschen
Ja, absolut.
verfügbarer sind.
Ja.
Apropos Geld, ich habe was Cooles gefunden, passt nicht so richtig in den Podcast, aber ich fand es trotzdem interessant. Also, 2024, letztes Jahr, schätz mal, wie viel Umsatz in Dollar Amazon pro Mitarbeiter macht. Es gibt ja so diesen
Pro Mitarbeiter.
Pro-Kopf-Umsatz.
Okay.
Also
Darf
Amazon
ich
hat
fragen, weißt
1,5 Millionen Mitarbeiter ungefähr.
Okay, das war die Frage. 1,5 Millionen von denen macht, also ich denke mal, dass die 1 Milliarde umsetzen. Also dann, was haben wir dann? 10.000? Nein, was haben wir dann?
Nee,
100.000?
Ja, schon mehr. Also es sind 400.000.
Ja.
400.000
pro Vierfache. Mitarbeiter. Okay.
Ja. Und wow. Sind damit gar nicht mal so gut. Also ich gebe dir noch ein anderes Beispiel. Meta, ja. 2,2 ja. Millionen pro Mitarbeiter.
Und wie viele haben sie? Also ich meine, muss ich aber auch sagen, pass mal auf, Meta ist ja, ich sage jetzt mal, ein reiner Digitalkonzern.
Ja.
Während Amazon korrekt. Ja tatsächlich Kisten rumschubst und Kisten packt, kommissioniert und so weiter. Genau. Da brauchst du entweder Roboter natürlich, das wird sicherlich größtenteils automatisiert sein oder werden, aber da musst du irgendwas anfassen. Meta, ja, ganz ehrlich, da brauchst da
hast du recht.
Oder wenig Leute.
Der Vergleich hinkt, aber bei Meta und Apple beispielsweise, die hängen relativ dicht zusammen. Apple bei 2,4 Millionen pro Mitarbeiter und Jahr.
Ja.
Und wegschnupfen tut sie eigentlich schon Nvidia mit 3,6 Millionen pro Mitarbeiter.
Produzierendes Gewerbe jetzt. Ich meine, Apple ist ja auch so ein Mischkonzern, muss man sagen. Ja. Also viel Hardware. Oder wahrscheinlich größtenteils Hardware und dann das bisschen Apple TV und Cloud und so weiter. Also auch eher was zum Anfassen. Da nehme ich jetzt immer noch Meta
ja.
raus. Oder Google auch vermutlich.
Ja, Google, also die Top 3 ist interessant. In den Top 3 ist ein Google-Unternehmen. Kannst du dir vorstellen, welches ist?
Google.
Nein?
Oder
nein,
Instagram. Also. Na, ich meine, Instagram ist ja die, Meta.
Nee.
Ist
Meta. Instagram ist
es ist nicht 2,5 Google Millionen. Die Suchmaschine?
Nein, es ist YouTube.
Ah.
Es ist YouTube
mit 7,6
Millionen. Also das
ja,
ist schon
verstehe ich auch, viel Werbegeschalte und wie wir ja auch vor ein paar Folgen gesagt haben und festgestellt haben, YouTube ist die zweitgrößte Suchmaschine der Welt. Also ja. In der Suchmaske wenn
so, ja. Und jetzt wird's interessant, die Top 2. Platz 2 ist Valve, also hier Steam, aha. Weißt du?
Ja.
Die Spiel, haben nur, Gaming? Also man weiß nicht genau, wie viele Mitarbeiter die haben nur so irgendwie 330, 340 Mitarbeiter.
Okay.
Machen aber einen Riesenumsatz mit dieser Spieleplattform. 19 Millionen pro Mitarbeiter.
Okay, aber das ist in Gesamtsumme kein Vergleich zu den großen Playern, verstehe ich, aber pro Kopf einfach jetzt. Okay.
Genau. Cool. Und das, also ich stell dir vor, du fängst da an und weißt, oh, okay, also die erwarten jetzt von mir.
Schwierig. Naja, auf der anderen Seite musst du ja auch sagen, hey, die zahlen mir nur, keine Ahnung, wahrscheinlich zahlen die gut. Lass es, keine Ahnung, ich sage jetzt mal eine Zahl, ein Top-Gehalt, 300, 350.000 Dollar im Jahr, aber ich erwirtschafte den, was war's, 1, nee, noch mehr.
19 Millionen.
19 ja. Millionen. Wow, da würde ich vielleicht auch mal sagen, Chef, magst nicht mehr rüberwachsen lassen.
Aber der Platz 1, der lässt alle hinter sich. Und da ist mir auch ins Auge gesprungen, weil die machen 37,6 Millionen pro Mitarbeiter und Jahr.
37,6?
Ja. Wow. Ja. Und zwar ist das OnlyFans. Die haben nur 40 Mitarbeiter. Ganz kleine Company, aber machen 40. Natürlich unfassbaren Umsatz, ja. Krass, oder?
40 Mitarbeiter, hätte ich jetzt nie im Leben gedacht. Also da kriegst du, da hat er eine Bäckerei um die Ecke fast schon mehr. Das ist ja krass.
Aber was machen die? Die machen die Infrastruktur, die machen die Seite und der Content kommt ja von den ja. Kunden sozusagen. Also ja,
von mir zum Beispiel. Ich wollte dir nur ein bisschen Kopfkino verschaffen.
Ja. Krieg ich das Bild nicht mehr aus meinem Kopf. Ja, danke.
Danke. OnlyFans auf Platz 1. Ist ja krass. Ja gut, okay. Meine kleine Mitarbeiterzahl, großer Umsatz heißt natürlich, dass du in so einem Pro-Kopf-Rennen, da kann sowas wie Bayer, Mercedes oder sonst irgendwas natürlich nicht mithalten. Das ist schon klar. Ja. Bei so einem Vergleich.
Haben halt eine Nische gefunden vor vielen Jahren und haben sich da rein platziert, weil natürlich durch die ganzen, sage ich mal, Policies bei Meta oder bei allen anderen sozialen Netzwerken eigentlich auch, bei X vielleicht nicht, aber dann haben sie ja gesagt, nee, wir wollen diese Art von Content nicht haben bei uns. Also du kannst es bei, glaube Twitch sperrt das ja alles rigoros mittlerweile auch. Und dementsprechend haben sie gesagt, nee, wir machen das aber. Und verdienen damit richtig Geld.
Ja, ich finde es auch richtig. Also es wäre ja blöd, wenn auf Twitch zum Beispiel, wie du gerade gesagt hast, da so, ich sage jetzt mal, gemischter Content ist. Also wo ich dann als Elternteil vielleicht auch aufpassen muss, welchen Kanal wählen meine Jungs, Mädels an.
Also man muss schon sagen, da ist schon auch viel, sag ich mal, sehr Grenzwertiges drin. Ja, also wenn du gerade bei Twitch so, gibt's Just Chatting, heißt das. Also es ist halt irgendjemand vor der Kamera und redet nur und chattet nur, hat halt wenig an. Wenig bis nichts an. Also das ist schon auch, naja, grenzwertig.
Um Meckle oder sowas gibt es ja auch, oder? Heißt das so?
Ja, das kenne ich nicht. Ja, das ist kenne ich nur immer von den Instagram-Reels, dass es irgendwie so wie so ein Chat ist oder so, aber das kenne ich.
Ja, man wird mit irgendjemand Zufälliges verbunden quasi und du weißt nicht, wer da kommt, in der Hoffnung, dass das irgendwas, ja, was Spannendes ergibt oder so. Da habe ich also
Chatroulette, das, genau.
Da ja, genau, so was Ähnliches. Aber da gibt es tatsächlich auch ein paar Leute, ich habe schon wieder 5 €. Ach, ich hasse mich. Ah, da müssen wir auch noch drüber reden, über die Zahl,
ja,
da.
Oh ja, ja,
die Zahl. Genau, habe ich gar nicht geschafft.
Ja. Also wer es nicht mehr weiß, wir haben gesagt, wenn der Tobi ein bestimmtes Wort sagt im Podcast oder ich das sage, muss man 5 € spenden Ende des Jahres. Also.
Genau. Und wir lassen die KI unser Transkript zählen, wer was wie oft gesagt oder wer dieses Wort wie oft
welches
gesagt
Wort nochmal?
Nee. Okay. Nee. Also nochmal ganz kurz zurück zu diesem Chatroulette, Omegle oder wie sie alle heißen. Da gibt's einen Freestyle-Rapper, der sich häufig irgendwo hinschalten lässt und dann von denen sich 3 Wörter geben lässt und dann einfach mal so ein Rap raushaut und der richtig, richtig cool ist, den verlinke ich auch. Und das andere, was ich gesehen habe, war kommen 2 zusammen, also zufällig in so einem Chat, unterhalten sich dann und dann läuft im Hintergrund läuft eine Frau durch und dann sagt er, wieso ist meine Freundin bei dir?
Ah doch, das kenne ich, ja, das kenne ich.
So, und dann stellen die fest im Nachhinein, dass die, weiß nicht, Zwillinge oder Schwestern Zwillinge, die bei der Geburt getrennt sind und so weiter und so fort. Ist aber fake, wie ich mittlerweile weiß, weil ich fand die Geschichte super und die war auch total gut gemacht, aber es ist gestaged, schade. Also ja, leider ein Fake und nicht real.
Wäre eine schöne Geschichte gewesen, ja.
Völlig, ja.
Ich habe ein Thema, was gar nicht schön ist, und ich hoffe, man hört uns jetzt vielleicht nicht unbedingt beim Frühstück oder Mittagessen oder so, denn es geht um den Toilettengang. Ja.
Oh, jetzt bin ich gespannt, okay. Pass auf. Wir haben schon einen Tech-Podcast, oder?
Ja. Lass mich mal ausreden. Es geht um eine smarte Toilette, weil offensichtlich ist das ein Ding, dass man seine Exkremente von einer smarten Kamera sozusagen filmen lässt und untersuchen lässt. Da gibt es die Firma Cola, die hat eine Kamera gebaut, die ja dein Häufchen analysiert, sozusagen, das über, keine Ahnung, eine App zum Hersteller schickt, auswertet und so weiter. Das Ding kostet $600, glaube ich, oder so. Will ja keine Werbung machen hier, nur um das einzuordnen. Und du musst dann Abo zahlen. Das heißt, dann 7,99
Du hast dann dreimal am Tag frei und ab dem 4. Mal zahlst du extra.
Ja, nee, genau musst du, wenn du mehrere Leute hast, die in deine Toilette reinkacken, dann zahlst du natürlich extra. Dann unterscheidet das aber auch automatisch, wer jetzt da und so weiter. Also,
okay. Naja,
und die werben damit, dass sie Ende zu Ende verschlüsselt sind. Also, ja.
Okay. So, jetzt. Bis jetzt bin ich ja schon mal erschrocken, schick die Daten an den Hersteller. Das fand ich schon. Hättest du jetzt gesagt, an ein unabhängiges Labor, okay, aber schick die Daten an den Hersteller, fand ich schon schwierig.
Ja, es geht noch weiter. Der Hersteller sagt natürlich, du, ist alles sicher, weil Ende zu Ende verschlüsselt und kein Problem. Also wir achten schon, dass die Daten gespeichert überall, wo sie sozusagen liegen, auch verschlüsselt sind und so weiter. Mhm. So, jetzt haben aber Researcher festgestellt, dass der Hersteller von dieser Kamera sehr wohl auf diese Daten zugreifen kann, weil die mit AI trainieren und ja eben auf diese Daten zugreifen können.
Was für eine KI trainiert man mit
Kackdaten? Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Okay, sorry, ich wollte nicht unterbrechen.
Ja, ich habe das gar nicht hinterfragt. Ich habe einfach gesagt, ja gut, wenn heute einer sagt, er möchte eine KI trainieren, ja mach. Ja. Aber, so, jetzt sagt der Researcher, nein, es ist nicht Ende-zu-Ende verschlüsselt, wenn du darauf zugreifen kannst. Weil der Term Ende-zu-Ende verschlüsselt suggeriert ja, dass auch die Daten vor dem Unternehmen selbst geschützt sind, wie zum Beispiel bei WhatsApp oder bei Signal, Ende zu Ende verschlüsselt. Ja, also bei Meta kann nicht auf meine WhatsApp-Chat zugreifen.
Ja.
So. Jetzt sagt der Hersteller, ja, nee, das meinen wir ja gar nicht. Wir meinen ja, dass die vom Device sicher übertragen werden zu uns.
Ja.
Dann also eine normale
ist das eine Definitionsfrage des Terms. Aber der Begriff Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist zwar sicherlich wissenschaftlich und so weiter irgendwo gesetzt, so wie du es gerade beschrieben hast. Aber es ist ja kein geschützter Markenname, sage ich jetzt mal, der irgendwas ganz Bestimmtes vorschreibt. Ja. Also insofern kann man da schon Interpretationsspielraum juristisch sicherlich haben.
Das haben die, genau das diese Karte spielen sie auch. Da sagen, ja, also wir sagen ja, es ist nur einfach von diesem Ende verschlüsselt. Also eine TLS-Verschlüsselung, also eine Transportverschlüsselung letzten Endes, ja. Ist marketingmäßig vielleicht schlau. technisch meint es aber was anderes, als die meisten Leute hoffentlich unter einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung verstehen.
Ja, richtig. Auch bei WhatsApp muss ich sagen, glauben die Leute auch, dass die Daten auf dem Gerät auch nicht zugreifbar sind. Und auch da kann man zumindest auf Android-Geräten ja auch ein bisschen mal ein Fragezeichen dran setzen.
Ja, ja. Also das fand ich interessant in dem Kontext, dass man, wenn irgendwo dieser Marketing-Claim steht, ja, End-to-End-Encryption, muss das gar nichts heißen.
Ja, weil es jeder für sich interpretieren kann.
Ja. Ja. Also da müssen wir aufpassen.
Was macht denn diese Auswertung? Fährt da so ein Stäbchen rein und macht Proben oder machen die mit Kameras oder so?
Das ist nur eine Kamera, wie ich es verstanden habe. Es ist einfach nur eine Kamera, die Fotos macht.
Weißt du, wer die erste dieser Toiletten erfunden hat?
Nee.
Die NASA.
Ah ja, das hatten wir schon mal das Thema, glaube ich.
Entsinnen, dass der Astronaut, wie hieß er denn? Nicht der Ulf Merbold, der andere, der danach kam, der Deutsche. Ah.
Ist egal, Tobi, wir schneiden das rein. Ist es für die Geschichte wichtig, wie das Astronaut heißt?
Nein, du hast tatsächlich recht. Nein, es ist tatsächlich sich wurscht. Ah! 2, 10 Euro wieder.
Yes!
Ich könnte durchdrehen. Auf jeden Fall, dieser Astronaut hat einmal erzählt in einem Vortrag, dass da oben der Toilettengang natürlich auch problematisch ist, weil da irgendwas Zeugs rausfliegt und es darf nicht rumfliegen da oben. Und deswegen macht man dort in eine Art Trichter, so habe ich es in Erinnerung, und der saugt mit Unterdruck an. Mhm. Und damit da nichts weggeht, gibt es da unten auch in der Mitte eine Kamera, die quasi direkt, aber wirklich direkt da reinguckt, wo es rauskommt. Und er sagte, das größte Problem an dem Toilettengang im All ist, sich dran zu gewöhnen, dass du weißt, da unten im Kontrollzentrum sitzt einer, der abgestellt ist, nur darauf zu achten, dir zuzugucken, wie du da machst, dein Geschäft, dass nichts außen rum fliegt. Ich weiß nicht,
der guckt nicht nur zu, sondern der hat auch noch eine ganz, ganz üble Perspektive. Also
das erstens das, ja, und der macht wahrscheinlich auch irgendwelche, keine Ahnung, Notizen und sagt, hat geklappt oder hat nicht geklappt. Irgendwie sowas in der Art.
Anmerkung aus dem Schnitt. Der Astronaut heißt natürlich Ulrich Walter. Ja, gut, also das ist so eine Art Smart Device, wo ich sage, da sehe ich jetzt den Nutzen für mich jetzt noch nicht so wirklich. Aber mag ja durchaus Anwendungszwecke geben, wo das sinnvoll ist.
Ja, ja.
Hast du noch irgendwas Besseres an Themen?
Ja, wir könnten über KI noch was sagen. Und zwar habe ich
auch noch auf ein paar
Threads etwas gesehen. Und zwar ging es um den Physiker und KI-Grundlagenforscher Jeffrey Everest Hinton, heißt er. Jeffrey Everest Hinton. Everest wie der Berg. Hat Gründe, weil Urgroßenkel war der Landvermesser der George Everest, nachdem der höchste Berg der Welt seinen Namen trägt. Auf jeden Fall, dieser Mensch ist Physiker und KI-Grundlagenforscher und hat 2024 den Physik-Nobelpreis zugesprochen bekommen mit einem anderen Kollegen zusammen und hat dann eine Rede gehalten und hat damals schon, ist falsch, weil es ist ja gar nicht so lang her, aber 24, schon auch vor den Auswirkungen von KI gewarnt. Und dieser Talk, den er da gehalten hat, der ist mir tatsächlich in Erinnerung geblieben. Also ich habe einen kurzen Thread-Ausschnitt gesehen, da geht es ja immer so ein paar Sekunden nur. Und dann habe ich mir den auf YouTube reingezogen in ganzer Länge. Der ist sehr unaufgeregt und sehr wissenschaftlich, sage ich jetzt mal, ohne Technik. Also der ist jetzt nicht so, dass er sagt, ich verstehe nicht, wovon der redet, sondern du merkst, der Typ ist Wissenschaftler und der redet über sein Feld, aber verständlich zu normalen Menschen, sage ich jetzt mal, die da im Publikum sitzen. Und spricht über die Vorteile von KI und auch die warnt vor den Gefahren, und zwar sehr eindringlich, muss ich sagen, aber mit einer durchaus sehr ruhigen Stimme und ohne da Panik zu machen. Und deswegen wollte ich dir und auch allen anderen das durchaus mal ans Herz legen, da reinzugucken. Ich pack's in die Shownotes. Ein wirklich sehr interessanter Talk von Jeffrey Everest Hinton.
Danke für den Hinweis. Dieses KI-Thema ist ja mittlerweile schon fester Block von dem Podcast. Und da gibt es ja immer wieder, sag ich mal, neue Findings. Und ein Researcher hat gesagt, naja, wir sind jetzt, was KI betrifft, so quasi, wo Security Anfang der 90er war, wo du im Prinzip gar nicht lange schütteln musstest, um eine Schwachstelle zu finden.
Ja.
Und dementsprechend war es auch jetzt wieder letzte Woche, als Google hat eine neue Coding-KI gelauncht, das ist Anti-Gravity, heißt die. Und naja, 24 Stunden hat es gedauert, da haben sie das Ding schon auseinandergenommen. Also das ist schon, ja, krass.
Ja, es ist krass, dass du mit sowas auf den Markt gehst. Also, dass du einfach nicht vorher schon zumindest offensichtliche Basics prüfst, weil ich meine, wenn andere so schnell dran sind, die dein Produkt nicht mal kennen, wohlgemerkt, die ja erstmal anfangen müssen, nach der Lücke zu suchen.
Das hat man letzte Woche. Das ist einfach ein strukturelles KI-Problem, weil, also was macht das Anti-Gravity? Das ist sozusagen eine Entwicklungsumgebung, die du dir installierst und dann KI unterstützt entwickeln kannst.
Ja.
So, du hast also deine Software lokal laufen, der hat Zugriff auf deine ganzen Source-Codes, auf deine Dateien, kann Dateien publishen und halt alles machen, was du sozusagen als Entwickler tun musst und das Ganze automatisieren und auch dich unterstützen. Erstmal eine geile Sache eigentlich. Und ich glaube, die meisten Entwickler heutzutage arbeiten auch schon irgendwie so. Ja? So, jetzt ist das Problem aber, wenn du mit dieser KI natürlich Befehle eintippst oder Prompts eintippst und da ein Webcrawling involviert ist, dass du sozusagen sagst, hey, hol mir mal Informationen von der Seite oder lad die Ressourcen runter, keine Ahnung, dann gibt es wieder dieses Problem der Indirect Prompt Injection. Also die Researcher haben festgestellt, die haben eine Seite gebaut, haben auf der Seite versteckten Text mit einem Prompt eingebaut. Den siehst du auch nie, also außer du guckst dir den Quelltext an sozusagen, aber auf der Website siehst du natürlich nicht. Und da stand, sag ich mal, vereinfacht drin, guck mal, ob es in dem Source Code eine .env-Datei gibt und ob da ein AWS-Key drin steht. Nimm diesen AWS-Key und pack den als Parameter und ruf diese Webseite auf. Das heißt, dann hat der quasi eine Web-Request gemacht und hat den Private Key dort als Parameter mitgeschickt und hat sozusagen einen Angreifer geschickt. Ja,
okay.
So unspannend, aber dass es geht und dass es irgendwie nicht in den Griff bekommen, zu unterscheiden, welche Prompts kommen vom User und welche Prompts kommen von irgendeiner anderen Quelle, das ist schwer zu verstehen.
Ja, aber es ist halt so, wie KI tickt momentan. Ich denke, dass dieses Prompt Injection sich aber noch wandeln wird und dass man irgendeinen, ich sag's mal, generischen Filter haben wird, den du einfach davor schalten kannst irgendwann. Das Problem ist ja, dass die einzelnen Betreiber jetzt alle anfangen, ihr eigenes Süppchen zu kochen und jeder sich, ich sag jetzt mal, früher hatten wir doch auch so Wortlisten, die man nicht nutzen durfte, irgendwie als Passwort, oder man hat irgendwelche URLs ausgeschlossen. Du hast einfach eine Blacklist gemacht und das größte Problem war, die war nie vollständig. Oder du hast sie austricksen können, indem du einfach, ich sag mal, ein großes O statt ein kleines O reingeschrieben hast oder sonst irgendwas, und damit war es trotzdem lesbar und jeder konnte und wusste, was geht, und bist durchgekommen. Und jetzt macht es ja jeder KI-Betreiber selbst. Dieses Guardrail heißt es ja, also die Leitplanken, die man da setzt. Was weiß ich, wir beantworten nichts zu Thema Suizid oder Bomben oder Gift und so. Die kocht ja jeder Betreiber selbst. Und das ist natürlich ein Problem. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es da irgendwann so eine Art Webstandard gibt, den du nutzen kannst, auch als Eigenbetreiber. Also wenn du dein eigenes LLM hast, weil da denkst du vielleicht einfach nicht dran oder bist auch gar nicht ausgebildet dazu, hier alle Eventualitäten abzudecken. Und dann gibt's halt so ein fertiges Tool, das du da einfach vorne dran flanschen kannst, das für dich sowas rausfiltert und guckt, dass da keine eingeschleusten Prompts durchgehen. Kann ich mir schon denken.
Ja, wir werden sehen. Also momentan kriegen sie es ja irgendwie nicht in den Griff und kann mir nicht vorstellen, dass sie da bei Google, Anthropic, OpenAI nicht drüber nachdenken. Also das kann ja nicht sein. Das muss ja das Thema, das muss ja präsent sein, weil jede Woche kommt irgendwie wieder hier, da gab es wieder eine Prompt-Injection-Problematik.
Ja, aber was machen die denn einfach? Jetzt, ich glaube, für die ist das nicht wirklich ein Problem, solange die dafür nicht vor Gericht gestellt werden und eingesperrt werden, sage ich jetzt mal im schlimmsten Fall, und zwar als Betreiber eingesperrt werden, physisch, irgendwelche Menschen. Denn der Punkt ist, die schreiben einfach, vereinfacht gesagt, in ihre AGBs rein, wir sind für die Antworten nicht verantwortlich. Da gab es ja den Fall von diesem Gerichtsreporter in Tübingen, wo ein Copilot, glaube ich, über ihn gesagt hat, er sei ein Kinderschänder und Waffenbesitzer und verurteilt mehrfach und aus der Psychiatrie ausgebrochen. Und in Wirklichkeit war der nur Gerichtsreporter, der über solche Fälle geschrieben hat. Und die Antwort von Microsoft im ersten Schritt war, du darfst unseren Antworten von der KI sowieso nicht glauben, steht in den AGBs, vereinfacht.
Ja, genau, weil das auch jeder so sieht dann. Ja.
Genau, so ist es. Also das ist ja das Absurde. Aber dann ziehen die sich schon sehr einfach raus. Deswegen, ich glaube nicht, dass das so präsent ist, wie du es dir erhoffst. Wir sehen das ja auch bei ChatGPT, die jetzt einfach auch gesagt haben, wir geben keine medizinischen finanziell, also irgendwelche Vorschläge zu Sparern oder ETFs oder Aktien. Ja. Und was war das dritte?
Juristische Beratung.
Genau. Ja, Finanzberatung, juristische Ratschläge und medizinische Ratschläge geben wir quasi nicht mehr.
Ja.
Also damit ziehen die sich auch einfach raus, weil es ein juristisches Thema ist. Aber ob die das wirklich, wie soll ich sagen, auf der Tagesordnung haben, dass das deren größtes Problem ist? Es ist meines Erachtens das größte Problem. Neben dem Thema, wird die KI irgendwann mal intelligenter als wir und können wir sie überhaupt noch abschalten? Irgendwann.
Kurzwerbung. Security Awareness Schulungen sind ja ein wichtiger Bestandteil für die Unternehmenssicherheit. Und eine Möglichkeit ist ein Intracast. Das ist ein personalisierter IT-Security-Podcast für Unternehmen, maßgeschneidert auf die internen Vorgaben ihrer IT mit Themen wie Passwortsicherheit, Phishing oder Homeoffice. Der Podcast ist kurz, praxisnah, meist 3 Folgen mit 15 bis 25 Minuten, läuft auf allen Geräten, kann privat im Intranet oder öffentlich bereitgestellt werden und erreicht die Mitarbeiter eben da, wo sie sind, also beim Sport, beim Pendeln oder eben auf der Arbeit. Und damit ersetzt jetzt Intracast jetzt keine Security-Schulung, aber es ergänzt es sehr stark mit ganz deutlich geringeren Pro-Kopf-Kosten und natürlich viel weniger Aufwand für Software und Technik. www.intracast.de. Werbung Ende. Gut, das ist natürlich jetzt vielleicht kein Massenthema. Also wenn du jetzt nur dein ChatGPT nutzt, um, keine Ahnung, zu fragen, was weiß ich, wie viel Beine hat ein Hund, kommst du natürlich zu diesem Problem nicht. Das sind ja eher die Leute, die so eine KI im Daily Business als Werkzeug benutzen. Mhm. Aber die brauchst du ja, weil das sind ja die es zahlen.
Ja, ja.
Also eigentlich müssten sie in die Richtung gehen. Aber gut, das Thema, wir werden es noch öfter hören. Und du hast gerade was Interessantes gesagt. Dieser Reporter hat falsche Informationen in der KI. Da habe ich noch was. Hast du schon mal was von AI-Targeted Cloaking gehört?
Nein, ich weiß nicht mal, was das bedeutet.
Okay, Cloaking kennt man eher so aus der SEO-Geschichte. Also es ist so, sozusagen, wenn eine Suchmaschine eine Seite indiziert, kannst du ihr andere Infos geben oder kannst du eine andere Seite zeigen als jetzt einem normalen Menschen. Ja, weil du sagst, hey, wenn ich jetzt bei Google indiziert werde, dann soll eine andere Information draufstehen. Das kannst du, und das haben jetzt auch Leute nachgewiesen, kannst du auch mit KI machen. Also die KI-Browser beispielsweise oder auch in OpenAI, wenn die jetzt eine Seite crawlen, dann haben die einen User-Agent, der sagt, wir sind OpenAI.
Ja.
Oder ChatGPT oder was auch immer. Und du kannst sozusagen das so konfigurieren, dass du einem KI-Aufruf andere Informationen präsentierst als einem menschlichen Surfer.
Einfach erklärt, das liegt daran, dass dein Webserver diesen Request bekommt. Also hier bin ich, hätte gern deine Seite, und das ist hier bin ich, enthält typischerweise, da sitzt jemand vor einem Chrome-Browser und tippt was, oder da steht, wir sind ein Bot, in dem Fall von ChatGPT. So, und dann kann der Webserver nämlich entscheiden, links oder rechts, welche Informationen er ausspielt, vereinfacht gesagt. Ja. Und damit kannst du einem Bot ganz andere Seiten vorgaukeln, als tatsächlich ein Mensch sehen würde.
Genau, und die haben in ihrem Test sozusagen tatsächlich, scheiße, wieder 5 Euro weg, die haben diametrale Informationen gezeigt in ihrem Test, ja, okay. Und haben sozusagen einer KI komplett andere Informationen gegeben, spannend. Hat funktioniert. Also es ist spannend, und jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber dann gibt halt die KI irgendwann kein User Agent mehr mit.
Grundsätzlich erstmal würde ich sagen, ist jetzt nicht überraschend. Also Wenn du sowas vorgaukelst, ich meine, das ist ja quasi herausgefordert, wenn du sagst, pass auf, wir testen das mal, ob ich da einfach was anderes rausspiele. Woher soll die KI wissen, dass andere Leute was anders sehen? Das macht ja auch gar keinen Sinn. Du wirst ja typischerweise, willst du ja gefunden werden für das Zeugs, was du zeigst, weil es bringt dir typischerweise ja gar nichts, wenn ich nach Fußball gucke und du mir eine Handballseite präsentierst, die mich gar nicht interessiert. Also das macht ja auch als Betreiber der Seite wenig Sinn, sage ich jetzt mal.
Klar, also wenn du jetzt, sag ich mal so Informationen, aber wenn du jetzt beispielsweise über eine Person recherchierst und bekommst auf der Seite angezeigt, hier, das ist eine total rechtschaffene, tolle Person, und der KI gibst du aber, weil du ja der Person nicht wohlgesonnen bist, halt einfach Fake-Informationen oder negative Informationen, dann kann es schon Auswirkungen haben. Das kann schon
das stimmt.
Heißen, dass die KI auf falschen Annahmen ihren Text produziert letzten Endes.
Spannend.
Jetzt hatten wir eine kurze Unterbrechung, aber der Tobi hat noch ein paar Themen dabei. Tobi, schieß los.
Ja, und zwar 3D-Drucker. Kennst du dich da aus?
Oh, kenn ich. Du, wir haben, das habe ich auch noch gar nicht erzählt, wir haben die Woche, haben wir einen unserer Hörer, einen 3D-Druck-Freak, getroffen. Das war der mit den 7 Druckern.
Ne? Ja, phänomenal. Weißt, sehr nett.
Ja, total nett. Aber weißt du, was er mir erzählt hat? Und das, nee. Das hat so mal ein bisschen wiederhergestellt, weil er sagte, er muss jetzt ein paar Drucker verkaufen, weil er keinen Platz mehr hat. Er hat jetzt nur noch 4 oder so. Das heißt, wir nähern uns an. Ja, Moment, ich nähere mich ihm an.
Aber er hat ja auch erzählt, dass er die nur verkauft hat, weil er diesen 3D-Drucker mit Laserschneidefunktion haben will oder schon hat, und der Platz brauchte. Das war ja der Grund. Also er hat die ja nicht freiwillig weggegeben oder weil die Frau gesagt hat, Schatz, da ist, ich muss da irgendwo mal auch mal was anderes abstellen können.
Ich bin auch am Liebäugeln mit einem neuen Drucker, der diese ganze Laser-Cut-Geschichte auch hat, aber es ist schon zu teuer. Egal, mach du weiter, du bist dran.
Aber, pass auf. Hast du gerade gemerkt, dass ich das Thema 3D-Druck angeschnitten habe und du sofort übernommen hast? Eigentlich wollte ich ja
ich
was
erzählen.
Ich
liebe es einfach.
Das so. Also Punkt 1, ich fange mal damit an. Ich halte hier gerade so ein kleines billiges Täschchen hoch, in dem ein Kabel drin war. Dieses Kabel hast du mir geschickt. Ja, wir haben eins getauscht, du hast meins genommen in einer anderen Farbe, hast mir dafür quasi ein neues gekauft und mir geschickt. Und ich dachte mir, wieso schickt er mir das mit der Hülle und den ganzen Adaptern, die da drin sind? Habe ich ja schon, das ist ja deins. Ich dachte eigentlich, du nimmst es raus und schickst nur die Kabel. Antwort soll ich dir auf die Frage, soll ich es dir zurückschicken, war, nee, habe ich mir längst gedruckt.
ja, klar.
Okay, also du hast jetzt selber ein nicht mehr weiches, weil das ist ja so ein bisschen weich, sondern du hast so ein Hardcover-Ding für die zwei Kabel.
Genau, ich druck mir immer kleine Cases für die Kabel.
Sehr witzig.
Weil es kann.
Sehr, sehr schön. Ich habe letztens mit meinem 3D-Drucker, ich mache ja wirklich deutlich weniger als du damit, aber habe auch Spaß. Ich habe ein Projekt gefunden, das schon 8 Jahre alt ist, auf GitHub, und dachte mir, das ist ja geil. Ich hatte damals schon mit SternTV so ein ähnliches Projekt. Das ging, das ist jetzt auch schon 10 Jahre her bestimmt, also bevor es dieses GitHub-Thema hier gab, hat noch nicht geklappt. Damals waren die Drucker noch nicht gut genug und auch das PLA war gefühlt wohl noch nicht so stabil und gut, wie es ist. Das Ding heißt keygen.co, also Key-Generator, Schlüsselgenerator.co. Also wie gesagt, 8 Jahre alt. Und da kannst du dir Schlüssel, also Haustürschlüssel drucken, selber. Und das Ding ist eine Web-App und du sagst einfach, was du für einen Schlüssel-Rolling hast, und ob der, ich sage jetzt mal, 5 oder 6 Einkerbungen hat.
Also den Hersteller sagst du?
Nein, manche Schlüsselrohlinge heißen wie der Hersteller, habe ich gelernt. Andere haben irgendwie so einen anderen generischen Namen. Spielt keine Rolle, du musst halt wissen, welchen Dinge. Und der zeigt dir die auch an, wie die ausschauen. Also du kannst dann selber mal gucken, ob der wie so ein S geformt ist oder 3 Zacken oder was auch immer. Da auf der Draufsicht, wenn du von vorne quasi auf die Spitze guckst. Das ist das Entscheidende. Sind da 2 Kerben, 3 Kerben? In welchem Abstand sind die und so weiter? So, und dann drehst du den Schlüssel, so wie du ihn auf Draufsicht hast quasi, und sagst, ich habe 6 Einkerbungen, die man da reinfräst beim Mr. Minute, wenn du bist oder so, der kerbt ja auch nur ein. Und dann musst du oder kannst messen sicherlich, aber dann rätst du, wie tief die sind. Also das geht zum Beispiel bei einem Rolling, sagt man dann von 0 bis 9. 0 ist gar nichts und 9 ist halt dann quasi weggefräst bis zum obersten Steg. Sage ich jetzt mal, wahrscheinlich hat das einen eigenen Begriff.
Das sind aber keine Millimeter, oder? Also weil ein Zentimeter
ist schon krass. Nein. Genau, aber ich habe schon verstanden, wie das geht. Und manchmal muss man vielleicht auch ein bisschen raten, ob das jetzt eine 5er oder 6er Tiefe ist oder so. Aber man sieht, die Einkerbungen haben unterschiedliche Höhen. Und dann generiert der ein 3D-Modell daraus, das du direkt in deinen Drucker packen kannst. So, und ich habe mal gedacht, jetzt teste ich es einfach nochmal aus und bin leider gescheitert, weil die Idee ist total super, daran, dass in diesem Projekt nur amerikanische Schlüsselrohlinge hinterlegt sind. Und ich halt kein amerikanisches Schloss hier habe. Zumindest auch nicht an meiner Haustür, wo ich es gern mal getestet hätte, ob es wirklich funktioniert. Aber dieses Projekt ist so einfach gestaltet. Also du kannst ja wirklich einen Schlüssel mit einem Foto nachmachen und musst vielleicht 2-3 Mal probieren, weil du eben, wie gesagt, nicht weißt, ob das jetzt eine 5er oder 6er Tiefe ist. Aber das kann man schon auch als Laie recht gut hinkriegen, wenn man den Rolling kennt.
Ja klar, also theoretisch mit einem Foto kannst du es ja auch nachbilden, kannst du ja nachbauen in deinem Slicer. Also ist natürlich aufwendig, außer als jetzt einfach zu sagen, ja, hier der Hersteller und die Kommunikation.
Genau, also das ist eine Sache von wirklich von nicht mal einer Minute wahrscheinlich. Also wenn du mal gemessen hast, sage ich mal, bis du wirklich so ein Modell hast. Phänomenal.
Ja, total.
Aber leider nicht zu testen. Ich weiß nicht, ob jemand von den Zuhörerinnen und Zuhörern so ein amerikanisches Schloss hat und vielleicht eine der dort hinterlegten Rohlinge selber nutzt, dann könnte man das gerne mal drucken. Aber ich habe auch noch was, und da muss ich mit deiner Erfahrung sprechen. Ich habe ja jetzt nichts gedruckt. So ganz einfach ist ein Schlüssel auch nicht, weil der sagt immer, ich habe hier schwebende Teile. Da musst du dann irgendwie mit diesen, wie heißen diese Stege, Supportstege.
Ja. Ja klar, der Drucker kann ja nicht in die Luft drucken. Da muss er irgendwo drauf sein Filament drauf drucken, und dann machst du so Supports und die brichst du einfach danach ab und reinigst das dann, und dann geht es auch.
Ja.
Also das wäre jetzt kein Problem. Aber ist das jetzt, also ich sag mal so, es nimmt ja nur eine Hürde weg, weil einen Schlüssel fotografieren und nachmachen konntest du ja schon immer. Du hast nur das Werkzeug nicht gehabt. Und jetzt hast du das Werkzeug eben sozusagen in der Hand.
Richtig, ja. Im Endeffekt ist es nichts anderes. Vor allem ist dieses Werkzeug halt extremst einfach zu bedienen. Also wirklich phänomenal einfach. Und das ist halt auch für jeden Deppen wie mir nutzbar. Mhm. Also das ist, aber es ist ja 8 Jahre alt. Also offensichtlich hat es jetzt nicht irgendwelche großen Auswirkungen gehabt. Aber wie gesagt, damals, als wir das vor, wie gesagt, wahrscheinlich auch etwa 10 Jahren mal getestet haben bei Stern TV, es hat ja nicht funktioniert. Also die damals gedruckten Schlüssel, und die sind ja einfach, die haben nicht gesperrt, verstehst du? Die sind abgebrochen, und das war einfach nicht exakt genug. Aber wir sind ja heute einfach eine Dekade weiter, und die Drucker, ich meine, schau mal sie an, das ist ja phänomenal, was die können.
Ja, du kannst ja wenn du mittlerweile das mit richtigem Plastik druckst, das ist auch ein bisschen stabiler. Also das würde schon funktionieren. Es gibt ja Materialien, die auch nicht so leicht abbrechen, wie jetzt ein PLA beispielsweise.
Ja.
Aber letzten Endes, du hast ja schon immer diese Sachen gehabt, wenn du ein Foto machst von einem Schlüssel oder einen Abdruck, dass der nachgebaut werden kann. Du hast aber das Werkzeug dafür gar nicht gehabt. Also hast weder den Rohling gehabt, noch hast du irgendwie die Tools gehabt, die, keine Ahnung, wie sie heißen, Fräsen, keine Ahnung. Und jetzt kannst du es ja eigentlich theoretisch, wenn du dir nur das Bild von dem Schlüssel nimmst, einfach mal designen. Also du kannst es einfach mal komplett nachbauen, kannst es misst das alles aus und kannst das tun. Also es ist schon, also
ja, und vor allem du kannst ja problematisch, weil es kostet ja praktisch nichts.
Genau.
Einfach auch rumprobieren. Also die ersten 10 Schlüssel, wenn nichts sind, weil du dich einfach verschätzt hast und es eine 5er oder 7er Kerbung ist, ist ja völlig wurscht. Du druckst einfach nochmal neu. Das ist, also da kannst du.
Materialwert ist wahrscheinlich bei 5 Cent oder so.
Ja, also fast schon Brute Force. Attacken möglich. Also, dass du einfach sagst, mit dem Rohling, was sind's, 6 mal 9, schon viel, aber theoretisch kannst du jeden Schlüssel drucken. Den kannst du vorher auch machen bei Mr. Middle, ist mir klar. Aber zu Hause, problemlos.
Das konnte der Mr. Middle machen.
Ja, das stimmt. Ja, jetzt kann's ich, genau. Jetzt
kannst du Mr. Schrödel auch, ja. Interessant.
Ja, cool. Ja. Was hältst du von einem Menschen, der sagt, I don't give a shit about your data? Und wir sind jetzt beim neuen Thema.
Also wir sind nicht mehr bei dem Klo-Thema vom Anfang.
Nein, das stimmt. Ich habe etwas gesehen auf Threads mal wieder. Und zwar hat hier jemand ein cooles kleines Projekt angekündigt und wohl ab morgen, also wir nehmen jetzt auf am Montag, dem 8. Dezember, ab morgen soll es die Möglichkeit geben, dort als Beta-Tester mal mitzumachen. Der junge Mann, wie ich weiß mittlerweile, hat ein Projekt gegründet oder gestartet und programmiert, das heißt Neat Pass. Also Neat wie einfach, sag ich jetzt mal, und Pass wie, ja, Pass, P-A-S-S. Da geht's nicht um Passwörter, da geht's um irgendwelche Dokumente für dein Wallet, also irgendwelche Tickets, die du im Wallet speicherst. Nicht Kreditkarten, sondern Eintrittskarten, Bahntickets, Flugtickets, was man da so alles hat. Und der Autor heißt Justin Landfermann, kommt aus München, ist 20 Jahre alt, wie er auf seiner About Me-Seite zumindest schreibt. Und gibt sogar ein Foto, also richtig alles da, was man vielleicht auch mal nachprüfen könnte, wenn man das denn möchte. Aber braucht man gar nicht, denn wenn dieses Tool so funktioniert, wie er beschreibt, dann ist das richtig klasse. NeatPass setzt deine PDFs oder Images von irgendwelchen Tickets um in Wallet-Dateien. Das heißt, du fotografierst dein Bahnticket, dein ausgedrucktes oder das, was du am Schalter kriegst, und der versucht es dann zu interpretieren, wo eben alles draufsteht. Genial. und bastelt daraus ein Wallet mit entsprechendem QR-Code, wenn der da auch drauf war. Und das Entscheidende ist, das Ding geht nicht irgendwo in eine Cloud oder auf irgendeinen Großrechner, der dann die deine Daten dort umbaut und vielleicht speichert, weiterverkauft, KI trainiert etc. pp. Das passiert bei dir. Und er hat jetzt, so schreibt er zumindest, 500 Leute auf der Warteliste für den Beta und der startet morgen. Und ich habe mir gedacht, ich versuche einfach dem Kollegen nochmal kurz anzuschreiben. Vielleicht kriegen wir auch mal einen Zugang und können da einfach mal gucken und dann drüber berichten.
Also wenn es funktioniert, ist es genial, weil ich hasse das, wenn du irgendwo bestellst was und kriegst eben kein Ticket im Wallet-Format.
Ja, genau.
Also, gehst auf ein Konzert und kriegst irgendwie ein PDF geschickt. Ich hasse es wie die Pest, weil...
Ja. Ich finde das auch, er schreibt auch, also kein Datumsfeld, also keine Daten verlassen dein Telefon. Ich möchte auch deine Konzertkarten oder Flugtickets gar nicht sehen. Ich möchte nur, dass sie im Apple Wallet laufen. Schauen wir uns an und wenn es tut, da was der Justin Lanfermann da programmiert hat, dann werden wir da gerne nochmal drüber berichten.
Es ist ein gutes Zitat, I don't give a shit about your data, finde ich super. Das ist sehr sympathisch. Ich habe noch ein zweites Zitat. Das wollte ich schon in einer der letzten Folgen, weil ich fand das so fantastisch. Ich habe mir ja meinen Server gebaut, mit dem wir irgendwann nochmal sprechen müssen. Und habe dann jetzt so ein NAS-System dort angeschlossen, habe dann Festplatten gekauft. Habe dann festgestellt, Festplatten sind doch gar nicht mal so günstig. Mhm. Also da sind die Preise auch schon, sage ich mal, ein bisschen hochgeschossen jetzt.
Naja, die Frage ist, wie viel Speicher hast du mittlerweile drauf? Also das ist ja du musst es ja pro Gigabyte rechnen, sage ich
ja,
jetzt
mal. Also ja, nicht also pro Stück. Ich habe dann schon 12 Terabyte Platten gekauft, weil wenn schon, denn schon. Die müssen ja auch ein paar Jahre halten.
Alter, weil, natürlich sind die teuer.
Ich habe dann gefragt hier im Kollegenumfeld und dann gab es einen Kollegen, der Jan, der hat dann gesagt, ja, dann kauft dann aber nicht so kleine und so, ja, ab und zu kann man aber was löschen. Dann sagt er, löschen ist nur für arme Menschen.
Ja.
Ja, ich musste so lachen.
Ja. Bei diesem Ansatz fahre ich tatsächlich bei manchen, wieder 5 €. Diesen Ansatz fahre ich auch hin und wieder, insbesondere bei Bildern oder sowas, du vermutlich auch.
Ja, bei Bildern lösche ich nie nichts. Weg. Da lösche ich auch nichts. Aber ab und zu so ein paar Daten sortiere ich dann schon mal aus, aber bei Fotos nicht. Ja. Aber ich fand den Spruch so gut. Und dann sagte er, ja, hatte eigentlich recht, weil ja. Klar, bist du dann irgendwann so der Daten-Messi, aber löschen kostet auch Geld. Also du musst dich hinsetzen, musst gucken, ja. Was kannst du, und auf was kannst du verzichten. Das ist schon auch ein Invest, ja.
Und wie diese Kabelkiste, die jeder vernünftige Mann oder Techfrau zu Hause hat, du wirst irgendein Kabel wieder brauchen. Und genauso ist es mit irgendwelchen Daten. Irgendwann brauchst du die. Und ich weiß noch, ich bin jetzt vor 27, 28 Jahren hatte ich damals ja bei der Telekom angefangen oder DT-System damals noch. Ich war auch irgendwo bekannt, dass ich alle Daten immer dabei hatte. Also ich wusste genau, wo irgendwelche D-Slams stehen. Ich hatte die Postleitzahlentabelle dabei und so weiter und so fort. Und wir konnten sehr viel einfach auf die Schnelle nachgucken und ja
gut, ob ich jetzt meine ICQ-Chats von 1996 noch brauche, wo wir unser Counter-Strike unterhalten. Ich weiß es nicht, aber ich hab's dir noch.
Siehst du? Siehst du? So soll's sein. Pass auf. Was glaubst du, wenn du an eine Autovermietung eine Mail schickst und sagst, hier in eurem System, ja, es funktioniert nicht so, wie ich mir als Kunde das vorstelle und so weiter. Was glaubst du, wie lange es dauert, bis du da irgendwie eine Antwort bekommst und vor allem, wie wird sie sein?
Also, we value your feedback, würde ich sagen. Und dann wird's kommentarlos gelöscht und du hörst nie wieder was davon.
Genau. Oder so Sachen, wir reichen das gerne an die Entwicklungsabteilung weiter.
Sowas, ja.
Rechnen Sie mit keinem Feedback. Habe ich schon öfters gehört, von Fluglinien insbesondere. Ja, wie auch immer. Ich habe ich in der letzten Folge erzählt, dieses Location Notify Trigger. Ne? Herzlich willkommen am Münchner Flughafen. Wollen Sie nicht einen Mietwagen von Sixt haben? Und das hatten wir als Thema schon mit Bolt. Und Bolt, da kann man diese Push-Nachrichten, die übrigens nicht von Bolt kommen, sondern von Apple, aber durch ein Setting von Bolt ausgelöst werden. Und bei Sixt ist es genauso. Bei Bolt kann man die abstellen und bei Sixt habe ich diesen Schalter nicht gefunden. Also habe ich hingeschrieben und habe gefragt, wo schalte ich das ab? Weil es gibt bei euch in eurer App einen Punkt, der heißt Push Notifications ausschalten und trotzdem diese eine kommt doch. Jetzt muss ich dazu sagen, ich habe nicht an info@ geschickt, sondern ich kenne jemand, der dort in der IT arbeitet. Das ist natürlich eine Abkürzung, der ist nicht zuständig, aber er hat gesagt, sei doch mal so nett und reicht es gegebenenfalls weiter, bevor ich jetzt den Datenschutzbeauftragten also ich möchte ja auch nicht hier die Megawelle machen. Also ich habe da das Glück gehabt, eine kleine Abkürzung zu finden und der Kollege hat es auch gemacht, hat es weitergeleitet. Erste Antwort, so hat er es mir am Telefon erzählt, von den Kollegen war, du hast komische Bekannte.
Hat er recht, ja?
Ja, aber jetzt halt dich fest. Es ist jetzt schon mit Umweg in die App gekommen. Ich kann es jetzt schon abschalten. Das heißt, wenn diese Push-Nachricht kommt, hat sie jetzt ein kleines, graues, noch nicht gut sichtbares, so hat er es mir erzählt zumindest, kleines X, da kann man draufklicken und sagen, ich möchte diese Push-Notifications nicht mehr haben, dann sind die weg. Und mit einem der nächsten großen Updates wird das ein Setting in den Einstellungen sein.
Ja, cool. Hat sie doch was gebracht, ja.
Phänomenal. Ja, aber jetzt muss ich aber jetzt mal ganz ehrlich, mein Sixt ist doch ein Weltunternehmen. Ich hätte das im Leben nicht für möglich gehalten. Und nur weil das kam jetzt auch nicht, weil du sagst, gib's mal intern weiter oder sonst irgendwas. Dass die sowas machen, finde ich schon toll.
Jetzt stell dein Licht mal nicht so unter den Scheffel. Also du bist ja hier einer der bekanntesten Podcaster im IT-Studio. Also schön, zumindest einer der bekanntesten, die ich kenne, ja, persönlich.
Ja.
Also von daher, das war ja schon klar, dass da jetzt die Alarmglocken läuten, wenn er
mit Sicherheit nicht. Also erstmal danke, dass du das Honig mir ums Maul schmierst, aber das ist ja nicht der Fall. Nein, aber pass auf, diese App ist ja mit Sicherheit, die ist ja relativ komplex. Und normalerweise, dass da wirklich was gemacht wird, die hätten nichts machen müssen. Also ganz ehrlich, ich fange ja nicht an, hier irgendwie einen Datenschutzbeauftragten anzuschreiben, weil da eine Push-Nachricht kommt, die nicht, also aus meiner Sicht nicht kommen dürfte. Es ist ja auch sowohl auch diskutabel, ob das überhaupt so ist, weil die ja gar nicht von Sixt käme oder kommt.
Also ich sag mal so, die werden sich das Feedback angeschaut haben und gesagt, okay, wie ist der Aufwand, das zu ändern? Mhm. Der Aufwand ist, keine Ahnung, wie viele Entwicklungsstunden das braucht, mit Testing und so weiter. Und was ist das Problem, wenn wir es nicht machen? Wie groß kann das werden, wenn wir es nicht machen? Ja. Und ich glaube, in diesem ganzen Thema hier, Privatsphäre und Ding, da willst du keine Diskussion über deine App haben, weil ich glaube, die App ist der Kanal heutzutage, wie du deinen Mietwagen bekommst.
Ja, richtig. Auf der anderen Seite muss ich da ein bisschen widersprechen. Denn zum einen ist diese Push-Nachricht für alle Leute, die gerade jetzt am Flughafen ankommen und du bist vielleicht der Erste, wo du sagst, hey, wir sind da, du kannst bei uns kaufen und mieten, ist natürlich ein Value, den die haben. Darauf zu verzichten wäre dumm. Ich warte nur ab, bis Europcar das Gleiche macht. Also ne, wird sicherlich auch passieren, wenn sie es nicht schon tun.
Das heißt, du kriegst dann 12 Push-Nachrichten, wenn du landest, von 12 Autovermietungen.
Exakt. Und genau das war der Grund, warum ich nämlich nachgefragt habe, weil ich eben jetzt schon Bolt und Sixt kriege und mir denke, wo soll das noch hinführen? Das war ja meine Motivation dahinter, dass es zumindest die Möglichkeit gibt, mich da auszuopten.
Aber das kann ja der Grund sein, weil das Ergebnis am Ende kann sein, dass du sagst, hier, leck mich einfach alle am Arsch, ich entferne die jetzt alle. Weil, also der nächste Schritt ist deinstallieren der App, wenn es nicht weggeht, weil es dich nervt bei jeder Landung.
Aber schau mal, ich möchte es genau umdrehen. Ich könnte mir vorstellen, dass Sixt auch in dieser Überlegung nicht nur das, was du hattest, untergebracht hat und abgewogen hat, sondern dass die auch sagen, pass mal auf, ich habe hier vielleicht auch andere Kunden, die sagen, wow, ich finde das gut, dass ich das abstellen kann und dass Sixt mir diese Möglichkeit überhaupt gibt.
Ja,
ne?
Ja.
Und ich deswegen vielleicht sage, ich nehme dann sowieso immer, keine Ahnung, Orange statt Grün oder andersrum natürlich auch, kann ja genauso in die andere Richtung.
Ja, also wir werden die erfahren, warum sie es machen. Auf jeden Fall schon mal gut, dass sie so Feedback tatsächlich einbauen in die App. Finde ich ja cool und auch so schnell. Also
ja, also phänomenal, muss ich auch sagen. Jetzt habe ich dieses Jahr keinen Flug mehr. Vielleicht fahre ich einmal raus zum Flughafen, um es zu testen. Einfach nochmal mit dem Auto dran vorbeifahren und gucken, wann die Push-Nachricht kommt und wie ich sie abschalte. Ansonsten berichte ich nochmal drüber, wenn das nächste Update dann wohl gekommen ist und das wirklich eine Einstellungssache ist.
Im Zweifel gehst du auf den Weihnachtsmarkt, der ist auch ganz schön da in der Zentralbereich.
Ja, aber ich sag dir eins, ich werde mir das Ding ausdrucken, an die Wand hängen, was ja keiner weiß, außer du jetzt und vielleicht die 12 Hörer, die wir haben. Ja gut, aber das ist der Tobi Schrödel Gedächtnis Push Button Abschaltknopf.
Tobi Schrödel Gedächtnis Push Abschaltknopf, ja. Also an dem Namen ist vielleicht ein bisschen fallen, der geht jetzt nicht so locker verdammt, aber da finden wir was. Aber ja, dann sage ich stellvertretend für alle diese Business Casper, die Mietwagen brauchen und in München, dann sage ich danke Tobi.
Danke Rüdiger.